Ist euch allen so kalt eigentlich, weil ihr die Jacken anhabt?
Ich habe nur ein dünnes Hemd an, ich werde das gleich wieder ausziehen.
Apropos dünnes Hemd, Yannick hat ja immer nur so ein Sommerjäckchen an.
Ja, ich wohne ja hier oben drüber.
Ja, deswegen ist hier doch nicht wärmer.
Ja, ich kann ja auch mit Jogginghose runterkommen eigentlich.
Du kannst ja oben bei dir die Heizung ein bisschen höher drehen, dann ist hier unten wärmer.
Yannick?
Aber deinen Move, Markus, verstehe ich jetzt auch nicht.
Du hast jetzt gerade
die Jacke angezogen, um sie nach 10 Sekunden wieder auszuziehen.
Ja, ich habe jetzt kurz kommentiert, du hast es nicht mitbekommen. Ich pendel, ich bin so dazwischen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das kann sich auch im Laufe der Veranstaltung noch ändern.
Du brauchst ein Übergangsjäckchen, ein Podcastjäckchen.
Das hat meine Mutter immer gesagt.
Ich brauche ein Konjäckchen jetzt mal.
Kennt ihr den Begriff Übergangsjacke?
Ja, kenne ich nicht. Ich habe ja eine Übergangsjacke an.
Ich dachte, der wäre völlig antiquiert. Also ich kenne ihn auf jeden Fall von meiner Mutter.
Kennst du den Begriff Stützweizen? Das sind Leute, die es bis zum Mittagessen nicht mehr schaffen und dann trinken sie um 11 einen Weizen, weil das sehr nahrhaft ist.
Kennst du den Begriff Mikrofon? Da muss man nämlich reinsprechen, damit man gut zu hören ist.
Mein Gott, ja. Du glaubst auch, du wärst der neue Chef von der Friesenstraße, ne?
Ich bin Qualitätsmanagement.
Ja, ja, klar.
Wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder in der gottesgrünen Wiese. Ist das nicht schön?
Doch, total.
Schön, diese Sitzhocker.
Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Wer hat das gesagt? Ich habe das gerade gesagt. Nein, es ist natürlich toll, dass wir wieder da sind in Gottes grüne Wiese, unsere Stammkneipe in Köln. Wir wurden ausquartiert aus Karnevalsgründen und jetzt sind wir zurück in unserer Heimspielstätte.
Jetzt sind wir all wieder he, ne?
Oder warst du Karneval hier, Thomas? Nee, ne?
Ich glaube auch, hier hat man mich irgendwann mal gesehen, ja, auf meinem Streifzug.
Wie erfährst du eigentlich dann immer nach Karneval, wo du überall warst?
Wo ich war, genau.
Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast geht in eine neue Runde. Wir begrüßen Thomas Wagner, Markus Höhner, Yannick Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer.
Ich möchte eine Sache mal vorwegklären, lieber Becky. Schön, dass du wieder da bist. Ne? Es war ja schon auffällig, warum du letzte Woche gefehlt hast. Hast du es einfach nicht verkraftet, dass das blaue Ballett das Derby verkackt hat und das weiße Ballett als Sabine durch Berlin gefegt ist? Ging es dann einfach nicht mehr? Hast du gesagt, das ist zu demütigend, wenn du jetzt hier aufläufst?
Überhaupt nicht. Ich kann... Man muss auch gönnen können. Der erste FC Köln spielt
man
im Moment.
Man muss auch gönnen können. Wir sind hier international.
Spielt, ne? Im Moment so gut, dass ich sage, sie erreichen auf jeden Fall Platz 7 und die Europa-Quali. Und der HSV ist, also ganz ehrlich, ich war mit Yannick am Wochenende in Mannheim. Normalerweise klebe ich dann immer bei Sky Go dran. Ich habe es emotionslos über mich ergehen lassen. Meine Liebe ist gerade sehr, sehr erkaltet.
Erste Chance habt ihr jetzt schon vertan, denn ein aufmerksamer und treuer Hörer unseres Podcastes, der anonym bleiben will, hat gesagt, gibt den beiden noch mal einen Punkt in der Scorerwertung, wenn sie es schaffen, im Podcast nicht über den HSV und über den 1. FC Köln zu sprechen.
Das heißt aber, im Moment, ich habe das Ding nicht aufgeworfen und würde sagen, ich kann noch einen Punkt holen.
Nee, für heute ist das Thema durch, das vertagen wir dann auf nächste Woche. Das muss ja unangekündigt sein.
Guck mal, mit welchen unlauteren Mitteln der versucht, sich Punkte zu erschleichen.
Haben wir nicht nötig.
Das stimmt natürlich. Doch, ich schon.
Lass uns doch lieber über die dritte Liga reden, denn die ist ja spannend wie nie zuvor. Das Aufstiegsrennen ist unfassbar eng. 3 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6. Mit der Frage, will eigentlich überhaupt jemand aufsteigen?
Tobi, ich finde noch viel interessanter den Abstand zwischen Platz 3 und dem ersten Abstiegsplatz. Das ist ja Wahnsinn. Und bestätigt eigentlich das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es fehlt im Moment... die Übermannschaft, es fehlt auch für mich total die Klasse der letzten Jahre nach oben. Es ist irre spannend, aber das spricht nicht unbedingt für das Niveau. Ich glaube, Waldhof hat 43 Punkte und der erste Abstiegsplatz ist bei
31
Punkte. Das musst du dir mal vorstellen. Du hast 12 Punkte Unterschied zwischen einem Auf- und einem Abstiegsplatz zu dem Zeitpunkt der Saison. Das gab's auf jeden Fall noch nie.
Den Satz, das bestätigt, was ich hier immer gesagt habe, kannst du jetzt aber in vielen Themen nicht unbedingt verwenden. Bei dir... Duisburg schon durch war, Ingolstadt war durch, Haching schafft es nicht, Antwerpen war weg, Münster Duisburg ist durch.
Duisburg steigt darauf.
Gut, und ich sag
Münster
nur mal,
steigt trotzdem leider
Kaiserslautern auf. Kann noch mal ranschmecken, Magdeburg das, haben wir so im September, aber ja, Magdeburg das, auch das mal ist dran. Eher,
warst
das
du das?
Eher. Ja, Magdeburg, wie gesagt, die Liga ist so eng, da zieht keiner weg. Das Niveau ist natürlich nicht so groß, aber das interessiert ja im Endeffekt nicht. Wir wollen ja spannenden Fußball sehen und den haben wir ja aktuell.
Ich bin zumindest in meinen Fehleinschätzungen stabil schlecht.
Aber es ist ja schon wirklich, also ich habe Duisburg zum Beispiel in Meppen gesehen, um jetzt auch wirklich mal ernst auf deine Frage zurückzukommen. Ich finde, Duisburg hat eigentlich gut gespielt. Also das war jetzt nicht so, wie du sagst, die Mannschaft ist ohne Selbstvertrauen und taumelt jetzt von Niederlage zu Niederlage. Interessant fand ich dennoch, dass, ich glaube, Klatt hat gesagt, im Moment steht hier niemand zur Disposition. Im Moment.
Ja, vor allem, wen meint er denn damit? Meint er den Trainer oder?
Ja, meint wahrscheinlich.
Andere können ja nicht gemeint
sein. Es waren, glaube ich, Lieberknecht und Krillic angesprochen. Wobei das Problem für Duisburg ist jetzt so ein bisschen, du verlierst und du weißt eigentlich schon in so einem Spiel, irgendwas wird da heute noch passieren. Bitterer Fehler von Gembalis natürlich. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich stand hinter der, ihr wisst ja, wie man in Meppen steht, und Lieberknecht, den wir ja eigentlich noch richtig als Heißdüse kennen, der war 90 Minuten total ruhig, ist dann nach dem Spiel ausgerastet, auch am Mikro. Und auf der Meppener Bank, da ist ein Betrieb. Also was Neidhardt, Neumann und Konsorten da 90 Minuten auch wegarbeiten, das ist wirklich, muss man sagen, ja, das gehört auch zum Charme von Meppen.
Im Rüdiger-Rehm-Style sozusagen.
Nicht ganz so schlimm, aber die sind schon aktiv, mein lieber Mann.
Moritz Stoppelkamp hat gesagt, uns fehlen aktuell Leichtigkeit und Spielglück. Ist das die Übersetzung von, wir haben gerade Mentalitätsproblem?
Nee, das habe ich so interessanterweise formuliert beim letzten Duisburger Spiel, dass ihnen das, und ich finde, das ist offensichtlich, in den letzten Wochen im Jahr 2020 verloren gegangen ist, auch was ihn selber angeht. Er hat ja keine Quote im Moment, er kann nicht die Präsenz entwickeln. Das liegt natürlich auch daran, wollen wir mal nicht vergessen, dass wir es auch immer betont haben, dass die in der Hinrunde eigentlich über den Erwartungen gespielt haben. So, und jetzt ist tatsächlich, wie ich finde, das ist der richtigste Begriff, so diese Leichtigkeit, es fluppt alles, es geht alles, diese Eigendynamik im Sport verloren gegangen. Das haben wir über Wochen gemerkt und haben wir ja letzte Woche auch mal kurz drüber gesprochen. Und dann die erste Hälfte gegen Waldhof Mannheim. Habe ich so begonnen, habe gesagt, ja, ist alles nicht so gut gelaufen in den letzten Wochen. Dann haben die überragend gespielt, müssen eigentlich 4-0 führen. Und dann vergibst du so ein Spiel noch, dramatisch. Und ähnlich muss es ja in Meppen gewesen sein. Die haben ja zwei Riesenchancen zu treffen. Auch der Budimbu, ganz am Ende noch. Und deswegen war der Lieberknecht auch sauer. Der hat einfach gesagt, gut, das kann ja passieren, dass du hier nicht gewinnst. Das ist schwierig in Meppen. Aber dass du zumindest diesen Punkt mitnimmst, um wieder eine Stabilität zu bekommen. Und das hat wehgetan. Deswegen Freitag Magdeburg ist mega wichtig.
Ich fand die Aussage von Lieberknecht nach dem Spiel ganz interessant. Der kam ja zu dir an ins Interview und hat direkt gesagt, wir werden zurückschlagen. So direkt Fokus auf Freitag. Der wollte direkt die Spieler wieder scharf machen, weil er schon merkt, dass denen jetzt richtig was aus der Hand geht, ne? Also, die könnten ja gefühlt schon durch
sein. Erst war das Scheiße gesagt, als allererstes. Als
genau. Er kam. Aber dann direkt, wir werden zurückschlagen am Freitag gegen Magdeburg, die Spieler wieder direkt so unter Feuer gestellt und der will jetzt richtig dagegen ankämpfen, auch medial, um da irgendwie keine Krise groß reinzureden. Ich find's interessant in Duisburg. Also, wir haben ja letztes Mal gesagt, die können auch ohne Stoppelkamp und Daschner. In der Hinrunde haben wir das ja gesagt, als sie ein paar Mal gefehlt haben, aber anscheinend können sie es nicht, weil in der Rückrunde haben sie beide noch nicht so performt.
Lieberknecht war so on fire in deinem Interview, du hast dir ja schon den Drei-Stufen-Plan zurechtgelegt, du wolltest das Interview unterbrechen, ne?
Was mir nur bei Duisburg aufgefallen ist, in der Hinrunde sind sie eigentlich ohne Probleme durchgekommen. Dann haben wir schon mal bei einem Spiel spekuliert, vor dem Spiel in Münster, dass die Leichtigkeit ein bisschen weg wäre. Da haben sie gesagt, naja, das ist nicht so, sind aber eigentlich mit vielen Unentschieden durch diese Phase gekommen. Dann haben sie gewonnen in Münster und ich glaube noch ein Spiel. Dann haben wir gedacht, eigentlich ist die Krise jetzt beendet. Und
nee, nach Münster haben sie nichts mehr gewonnen.
Okay, genau. Dann war es das Spiel
in ein Münster. Ein Sieg in diesem Jahr.
Und in Münster haben sie trotz des hohen Ergebnisses, finde ich, relativ glücklich gewonnen gegen einen schwächelnden Gegner mit ziemlich krummen Toren von Sliskovic.
Ja, aber oft ist das ja dann genau das Ding, okay, du gewinnst dann ein Spiel. Stimmt. Und dann kriegst du wieder Leichtigkeit. Dafür haben sie gegen Braunschweig, finde ich, zum Beispiel richtig gut gespielt und haben nur einen Punkt geholt. Und jetzt sind sie tatsächlich in der Krise drin. Das kann man ja jetzt auch nicht mehr wegdiskutieren angesichts der Ergebnisse.
Markus, du hast gesagt, Lieberknecht war hauptsächlich sauer, weil sie dann nicht mit 0-0 nach Hause fahren, sondern weil sie wieder ein Gegentor gekriegt haben. Irgendwie 12-mal hintereinander jetzt nicht zu Null gespielt. Und wir haben über Vincent Gembalis vor einigen Wochen gesprochen und ihn sehr gelobt. Jetzt hat er den Fehler gemacht, weil natürlich irgendwie der Druck durch so eine Situation auch steigt. Die Erwartungshaltung ist da. Jetzt fangen die Jungs vielleicht an zu denken. Wäre die Lösung, Compaire wieder reinzunehmen und Erfahrung hinten reinzusetzen?
Möglicherweise, weil eigentlich hast du alles gerade selber mit der Beschreibung schon genau erklärt. Das hast du ja ganz oft bei jungen Spielern, die werden reingeschmissen und alle sagen, boah, der hat die Bewährung, der hat's geschafft. So, der bewährt sich dann über ein paar Wochen, entwickelt sich und dann ist es vielleicht wirklich das, jetzt beginnt er nachzudenken und dann kommt mal eine Fehlerquote dazu, wo dir auch jeder Trainer sagt, das ist normal bei einem 20-Jährigen, dass der nach ein paar Wochen den kleinen Durchhänger hat und vielleicht ist das dann tatsächlich die Maßnahme, dass du in so einer Phase dann wieder auf Compaire setzt. Überhaupt mal die Frage, Lieberknecht, ein bisschen hibbelig, nervös, klar, sauer, wenn er ein Spiel verliert. Kann Lieberknecht Krise?
Ist eine berechtigte Frage, die man sich vielleicht aus der Zeit in Braunschweig ergibt. Ich fand seinen Auftritt am Sonntag, du hast ja auch immer das Gefühl, wenn jemand zu dir kommt, will der jetzt, hat er sich was überlegt, um das zu machen? Das war sehr authentisch für mich. Ich fand es vor allem interessant, an der Linie den mal zu beobachten, wenn der dann, da sitzt ja auch die Haupttribüne hinter dir, die haben den da teilweise bepöbelt, wie das ja so einfach ist, ne, du Blinder und sowas. Und dann guckt er immer so hoch, hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Ich glaube, der junge Lieberknecht hätte sich sogar noch angelegt mit denen. Ne? Also er ist sich dem Ganzen schon bewusst. Dennoch würde ich nach wie vor sagen, Duisburg steigt auf, weil sie sind halt immer noch oben, trotz dieser Phase. Und du hast natürlich vollkommen recht, Markus, das ist jetzt so ein Spiel. Man kann immer sagen, drei Punkte sind immer gleich wichtig. Das Ding am Freitag in Magdeburg, das hat in dieser Saison schon eine herausgehobene Bedeutung für den MSV. Und sie haben halt im Moment auch nicht das Glück. Man kann jetzt nicht sagen, Meppen hat da auch große Chancen, aber sie haben halt zwei, drei riesen Dinger gehabt, die Domaschke dann hält, einmal Puttkammer noch dazwischen. Wenn du den dann machst, dann sagen alle, boah, du hast in Meppen gewonnen. Das ist mal ein richtiges Pfund, ne?
Hast du aber eben nicht.
Hast du nicht, ja.
Gib dir völlig recht. Deswegen haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, gerade in Meppen zu bestehen und zumindest diesen Punkt mitnehmen, bei einer guten Leistung, das wäre schon gut gewesen. Übrigens, ich glaube auch immer noch, dass sie aufsteigen. Nur, wir sehen, ganz schwierige Phase. Sie haben das Glück, dass andere auch strampeln.
Ja, gucken wir mal auf die Teams dahinter. Haching verliert dann jetzt auch, wobei ich finde die drei Mannschaften dahinter immer noch so am heißesten. Haching, Mannheim und Meppen aktuell am heißesten. Ingolstadt viermal hintereinander verloren und wenn man noch bis Platz 6 guckt, Braunschweig ist da zwar, aber glaubt nicht, dass sie ernsthaft noch oben reinspringen.
Mein Favorit heißt Braunschweig.
Also ich glaube, man kann gar nichts voraussagen in dieser Liga. Ich weiß auch nicht, also ich würde auch jetzt auch nicht sagen, Duisburg steigt auf jeden Fall auf. Es kann einfach alles passieren und das macht es ja so interessant aktuell. Also wenn wir über Aufstiege sprechen, dann muss man ja irgendwie den Faktor Konstanz mit reinziehen und da ist ja dann schon eine Mannschaft wie Meppen dann schon am konstantesten.
Ne? Ja, und Haching eben auch, jetzt haben sie zwar verloren, aber trotzdem halte ich die für am stabilsten, um ehrlich zu sein.
Oder auch Mannheim dann.
Ne? Wollte ich gerade sagen, Mannheim auch nur mit zu vielen Unentschieden.
Boah, aber Mannheim muss ich sagen, da möchte ich jetzt auch mal was sagen, wir waren ja am Samstag da, ich meine, das war natürlich Wahnsinn, das war eigentlich ein Bundesligaspiel. Aber ich fand Mannheim und ich liebe Trares und ich finde das super, was die machen. Das fand ich schon echt sehr dünn, was die am Samstag gespielt haben.
Ja, die hatten Schiss vor der Atmosphäre.
Die hatten richtig Schiss. Lautern war für mich die klar bessere Mannschaft. Das war ein sowas von glücklicher Punktgewinn. Und bei Mannheim ist es ja auch so, dass du eigentlich immer denkst, okay, wenn sie jetzt zu Hause das Spiel gewinnen, dann setzen sie sich ganz oben fest. Sie haben, glaube ich, in den letzten 10 Heimspielen nur eins gewonnen. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass du damit, übrigens auch der Punkteschnitt, den ja jetzt die Mannschaften haben, die oben, also von 2 Punkteschnitt sind wir ja wirklich mega weit entfernt. Jetzt kannst du natürlich als Mannheim sagen, wir gewinnen immer auswärts, dann reicht uns zu Hause auch ein Punkt. Aber irgendwann wirst du dann auch mal durchziehen müssen. Und wenn du genau hingehört hast, auch in das Halbzeitinterview mit Markus Scholz, also das ist schon ein Riesenthema in der Kabine, dass die Verträge nicht verlängert werden, dass der Vertrag von Trares nicht verlängert ist. Man hat auch das Gefühl, nur von Gesten her, Trares und Kienz, das war ja am Anfang schon so eine Einheit, da tut sich auch ein bisschen was auf. Ich habe das Gefühl, die sind in der Birne gerade nicht so frei. Natürlich kannst du sagen, wenn du die zweite Liga aufsteigen kannst, dann spielt das erstmal keine Rolle. Aber das ist ein gravierendes Thema im Moment.
Aber dann noch den Punkt zu holen, kurz vor Schluss den Ausgleich zu machen und einfach eine Mannschaft zu sein, die man nicht schlagen kann. Die sind seit 12 Spielen ungeschlagen. Auswärts, so hast du auch gesagt, seit 500 Spielen ungefähr. Das ist schon ein Fund, finde ich. Und wenn du diese Konstanz bis zum Ende der Saison durchspielst und alle anderen aber irgendwie nicht hervorstechen, so dann bist du auf einmal unter den ersten dreien. Warum nicht?
Mein Lieblingsthema, Kopfsache, was du bei Mannheim siehst. Du sagst, die kommen hin, also erstmal das Problem, die tun sich zu Hause schwer. Das siehst du auch, wenn du die Spiele siehst. Ich war davor beim Jena-Spiel, da war genau das Gleiche. Da sind sie auch dem Rückstand hinterhergelaufen, haben aber zu Hause zumindest die Mentalität zu sagen, wir machen das späte Ding noch. Das haben sie gegen Jena geschafft, das haben sie jetzt wieder geschafft gegen den FCK und haben auswärts diese Mentalität, Beispiel Duisburg, liegst zur Pause 2-0 aussichtslos hinten und drehst es noch. Also das sind Mechanismen, die sich bei Mannheim wiederholen und in der Summe, finde ich, ist es alles ein bisschen wackelig, gerade zu Hause, aber stabil.
Aber das, was Weggy eben angesprochen hat, dieses Problem, was jetzt gerade so ein bisschen schwillt in der Mannschaft, die Vertragsverlängerung, das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen noch richtig groß werden.
Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Nehmen wir mal ein Beispiel, Kevin Konrad. Du hast als Trainer, baust du auf den, das ist jetzt sicherlich kein überragender Fußballer, aber der ist sehr wichtig für die Statik dieser Mannschaft. Der hat sich in der Endphase der letzten Saison, als sie aufgestiegen sind, mit einer Verletzung durchgeschleppt. Da kann es ja nicht um so viel Kohle geben, dass man nicht zu dem sagt, pass auf, du kriegst auf jeden Fall noch ein Jahr Vertrag, ob dritte oder zweite Liga. Da scheint ja irgendwas Substanzielles zu sein. Und das finde ich schwierig. Und ich wage jetzt mal eine Prognose. Gucken wir mal auf die andere Seite der Medaille, ohne vom Aufstiegskampf wegzugehen. Bei Lautern würdest du jetzt sagen, aus so einer Leistung in Mannheim musst du nochmal so viel mitziehen, dass du jetzt das Spiel zu Hause gewinnst gegen Meppen, um dich von unten abzusetzen. Wahrscheinlich gewinnen sie es aber nicht. Genauso wie du bei Mannheim sagen würdest, boah, jetzt hast du zu Hause echt dich zu einem 1-1 gequält, vielleicht reißt jetzt mal deine Auswärtsserie. Du kannst in dieser Liga überhaupt nichts vorhersagen, weil all das, was wir normal sagen mit Momentum und so, das greift irgendwie alles nicht. Und deshalb sind für mich fast die Mannschaften wie Würzburg und 60, die am längsten, nein, jetzt ganz ehrlich, Würzburg macht auf mich im Moment den fast stabilsten Eindruck, die kommen von hinten, die haben nichts zu verlieren, auch 60, meinst du, was dir so ein Sieg natürlich noch geben kann? Wahrscheinlich spielen sie jetzt am Wochenende wieder unentschieden oder verlieren oder sowas, ne? Was mit Antwerpen?
Stimmt, Antwerpen, die Wundertüte aus Braunschweig.
Ja, natürlich, diese These bleibt stabil, die habe ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, der wird was bewegen und natürlich ist so ein Spiel ein Indiz, zumal genau das funktioniert, die drei Offensivochsen da vorne funktionieren, das ist das Kapital dieser Mannschaft, das passt zu Antwerpen, Wucht, Präsenz, ja, und ich glaube weiter daran, dass er sich oben noch einmischt und
ich jetzt zumindest das letzte Wochenende spricht nicht dagegen. Der Tabellenführer hat 1,7 im Schnitt, das ist Wahnsinn.
Das brauchst du aktuell für den Klassenerhalt.
Eigentlich ja, ne?
Ja.
Das hast du irgendwo gelesen, jetzt hast du künstlich so ein bisschen in den Taschenrechner reingetippt.
Nein, ich hätte ja sagen können, ich habe es gerade mit Mathe-Leistungskurs ausgerechnet. Nein, ich habe hier ganz offensichtlich in den Taschenrechner reingetippt.
Ja, vor allem, wie gesagt, haben ein Spiel in diesem Jahr gewonnen, Duisburg bisher, und sind trotzdem noch Tabellenführer. Das sagt alles aus über ja das, was in den nächsten Wochen noch ansteht. Also ich find's eher schön, dass man einen spannenden Aufstiegskampf hat und da fehlt mir jetzt nicht irgendwie eine besondere Qualität, dass da irgendeine Mannschaft groß aufspielt. Also ich habe es dann lieber so als eindeutig.
Ich find's unfassbar erstaunlich, wie das auf Augenhöhe ist, wie die ihre Phasen haben. Dann werden wir jetzt gleich auch zu Kaiserslautern kommen. Wie oft haben wir über die gesprochen und zu Recht unter Schommers die Entwicklung gesehen und gesagt, boah, wenn die so weitermachen. Und jetzt wieder das. Und also Wahnsinn.
Mir graut's schon vor dem Tabellenrechner am letzten Spieltag, welche Möglichkeiten es gibt. Oh Gott.
Ich meine, das war ja letztes Jahr schon, schon Wahnsinn. Mit, ne?
Braunschweig und Cottbus ja. Damals, ja.
Vielleicht kurz mal was nicht Sportliches und das betrifft auch Kaiserslautern. Beim Spiel in Mannheim gab es im Fanblog von Waldhof Mannheim ein Plakat, auf dem das, glaube ich, aktuell meist zitierte Wort in ganz Deutschland stand. Hurensohn. Also Gary Ehrmann wurde als Hurensohn beschimpft. Es war allerdings vorm Spiel, 8 Minuten vorm Anpfiff. Was macht man denn in so einem Fall? Also wir müssen jetzt nicht diskutieren, was man während des Spiels macht, ob man abbrechen muss, ob 3-Stufen-Plan oder nicht. Aber das war natürlich jetzt vorm Spiel und hatte somit keine Auswirkungen. Aber er wurde genauso beschimpft wie Hopp in anderen Stadien als Hurensohn. Macht man ja
jeder
nicht.
Jeder Torwart
macht man
wird nicht. Bei jedem Abschlag als Hurensohn betitelt. Ich möchte das nur nochmal ganz kurz zur Einordnung machen. Ich möchte das nicht kleinreden, aber diese Diskussion, und ich war in Meppen, wo die Duisburger einen Vierzeiler hochgehalten hatten, ein echt gut gedichtetes Ding. Es war genehmigt und das Spiel wurde unterbrochen. Ja. Wir haben eine Eskalationsstufe im Umfeld erreicht, weil, glaube ich, tatsächlich die Bayern sich an die Spitze dieser Lokomotive gesetzt haben und das wirst du nicht mehr aufhalten können. Wir haben jedes Maß verloren und ich frage mich schon, warum jahrelang bei Rassismus sowas nicht passiert und jetzt, weil die Bayern selbst erstaunt sind, dass es in ihrer Kurve war, springen jetzt alle da drauf. Ich finde das sehr, sehr schwierig, was im Moment ist und ich befürchte, wenn das so weitergeht, kann uns so der Coronavirus vor vielen Spielerbrüchen retten.
In Münster gestern ja auch Plakate im Fanblock von Hansa Rostock.
Genau.
Was mich jetzt interessieren würde, du warst ja da, Yannick.
Ja.
Wie hat denn das Münsteraner Publikum darauf reagiert? Weil die ja vorm Spiel sogar noch eine Auszeichnung bekommen haben für die Geschichte damals um Quattro. Und jetzt dann eine ähnliche Situation. Wie hat Münster da reagiert?
Also wir haben es auf dem Ü-Wagen so mitbekommen, dass ein Plakat hochgehalten wurde aus dem Hansa-Block. Unsere Kameras konnten es aber nicht einfangen. Und dann gab es Rufe aus dem Fanblock der Münsteraner, die auch was gerufen haben gegen DFB, scheiß DFB. Und dann wurde das Spiel für eine Minute unterbrochen, das Plakat war weg und dann ging es ganz normal weiter.
Und es gab wohl offensichtlich einen Protestbanner, der bei den Münsteranern, der aber völlig sachlich und damit auch in Ordnung ist. Also das ist absolut recht, Veggie. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alle durchdrehen. Möglicherweise ist es natürlich durch diese Inszenierung der Bayern, da eine Viertelstunde zu klatschen bei 6-0-Führung, ist das Thema nochmal richtig hochgehängt worden. Und trotzdem sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo ich finde, dass wir uns gesellschaftlich schon mal fragen müssen, wo sind da Grenzen und wo nicht und wie versuchen versuchst du so etwas künftig zu vermeiden, dass jetzt Schalke für heute schon angekündigt hat, wir gehen bei der kleinsten Geschichte gehen wir in die Kabine. Das ist natürlich, sich so unter Zugzwang zu setzen, halte ich für dann wieder übertrieben.
Aber jetzt ist auch klar, es ist ein Protest gegen den DFB und gegen eine Art Kommerzialisierung. Was wären denn Dinge, die man zurückdrehen müsste, damit die Fans zufriedener wären? Keine Montagsspiele mehr? Was gehört dazu? Was gehört in das Paket, was Sie fordern?
Das ist natürlich etwas, ich habe jetzt gerade gesagt, ich finde es teilweise übertrieben. Da muss man aber natürlich auch an die Ultras oder die Fans, das ist ja auch kein homogener Block. Da muss man natürlich auch sagen, das Montagsspiel ist abgeschafft worden. Warum lasst ihr letzte Woche in Frankfurt die Kurve leer?
Unfassbar.
Verstehe ich nicht.
Unfassbar.
Also es gibt wahrscheinlich auch welche, die würden gegen alles protestieren, egal was du machst. Das finde ich genauso.
Und wenn das betrifft die Bundesliga.
Ja, ich will damit nur sagen, es geht mir ja grundsätzlich um das, was die Fans haben. Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten. Hoffenheim hat als A-Klassenverein alimentiert mit Dietmar Hopp, 50+1 war da auch so ein bisschen. Er hat seinen Heimatverein in die Bundesliga hochgehoben. Das, und der Mann hat wirklich, das wird ja immer eine Diskussion, der hat so viel, hat er auch so viel Gutes getan.
Und wenn, selbst wenn nicht, hat er es nicht verdient.
Hat er nicht verdient. Überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite hat er sich die Spielfläche Bundesliga auch ein bisschen ausgesucht oder Fußball. Da geht's nun mal ein bisschen derber zur Sache. Ich weiß nicht, wenn man jetzt jedes Ding Hurensohn, ich glaube, Gary Ehrmann, der hätte sich kaputt gelacht oder der hat sich wahrscheinlich kaputt gelacht zu Hause vom Fernsehen. Es ging ja darum, der hat damals gesagt, oh, gibt's die auch noch, Waldhof? Und dann, ey, Gary, du Hurensohn, gibt's dich auch noch?
Genau.
Oder sowas, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das alles, dass wir im Fußball in einem rechtsfreien Raum sind, aber wir tun jetzt gerade so, als wenn es das erst, guck dir mal Timo Werner, der wird seit 3 Jahren in jedem Stadion als Hurensohn beleidigt.
Ja, aber einen ins Fadenkreuz zu setzen, ist dann eben nochmal eine andere Dimension und da bin ich sogar der Meinung, das kann sogar eine Aufforderung, stell dir mal vor, da macht einer was, ja, dann ist das juristisch eine Aufforderung zur Straftat und da musst du schon irgendwo Grenzen ziehen, was noch erlaubt ist und was nicht, ansonsten bin ich komplett bei dir, das ist ja bei solchen Themen, wenn es so plakativ dargestellt wird. Du hast meine WhatsApp gelesen. Ich sehe das ganze Kapitel eben seit Jahren auch ein Stück weit kritisch, denn schließlich hat sich jemand, der erwiesenermaßen viel Gutes und Soziales getan hat, aber es gibt auch Menschen, die Gutes und Soziales tun, die keinen Bundesliga-Verein züchten. Und er hat das praktisch gekoppelt damit, dass er sagt, mein 2000 Seelendorf kommt in die Bundesliga und er hat sich auf diese Bühne gedrängt. Und wenn ich das so intensiv tue, dann muss ich sicher ein Stück weit auch damit leben, dass Leute das nicht so gut finden. Dass es dann so weit geht, das geht eben nicht.
Ich glaube, das sieht er auch so. Er steckt ja gerne Kritik ein, nur geht sie dann halt irgendwo ein bisschen zu weit. Und die Kritik richtet sich auch, wie gesagt, gar nicht mehr so richtig gegen ihn, sondern es geht um das System. Und da, finde ich, muss man dann jetzt einfach sich aufeinander zubewegen und mal miteinander sprechen. Was wollt ihr denn? Wo können wir uns denn einigen? Wo kann man denn einen Kompromiss finden, damit alle zufrieden sind?
Aber das müsstest du jetzt, hättest du ja gerade jetzt in dieser aufgeheizten Woche, mal, jetzt hast du die 4 Pokalspiele. Markus hat es gerade gesagt, wie soll denn das gehen? Heute Abend schießen die Bayern ein Tor, dann hebt irgendeiner in Schalke ein Plakat und dann gehen beide Mannschaften runter oder wie soll das jetzt funktionieren? Also die Situation ist natürlich jetzt so verfahren und wenn du auch gesehen hast, was jetzt in jedem Stadion los war, ich habe gesagt, du weißt ja als Schiri gar nicht mehr, da rollt irgendeiner was aus, war das jetzt eine Beleidigung? War das, und wie gesagt, es geht ja glaube ich auch gar nicht mehr alleine um Hopp, sondern er ist ja nur noch das Symbol für den DFB, der gegen die Kurve steht. Also Eskalationsstufe gezündet. Ich weiß gar nicht, wie du das noch einfangen sollst.
Und doch würde ich sagen, wenn wir darüber reden, es muss geredet werden. Nur reden kann geholfen werden. Das ist tatsächlich normalerweise so. Aber wenn ich richtig informiert bin, wird seit Jahren geredet. Und das Reden hat nichts gebracht. Und deswegen finde ich, ist es auch nicht zwingend Sache des DFBs, sondern das ist ein Hausrecht der Vereine, dass du irgendwo sagst, wir akzeptieren nicht, dass gewisse Dinge in unserem Stadion passieren. Und das sehe ich so.
Ich glaube aber, das, was ja viele immer schon unken, ne, dass du sagst, es ist immer mehr Kommerzialisierung, jetzt wird eine Club-WM mit 24 Mannschaften, das versteht ja kein Mensch mehr. Und ich glaube, die Leute sind auch irritiert darüber, dass jetzt plötzlich alle wie verrückt sich da drauf stürzen, während wir, ich nenne nun mal Katar, Menschenrechte, Werbepartner von einem, der sich vorne an die Lok, Gazprom, Emirates und sowas, reden wir da noch darüber, über Menschenrechte und Menschenwürde? Nee, reden wir auch nicht mehr drüber und ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann einen Punkt kommen wird, wo die Leute dann entweder gar nicht mehr hingehen und man kann immer sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überdrehen. Ich finde, der Fußball hat schon lange überdreht.
Aber lass uns das mal auf die dritte Liga runterbrechen. Der Protest ist ja immer verbunden mit einer Forderung. Was müsste man denn in der dritten Liga anders machen, um halt ein bisschen ja, der Kommerzialisierung entgegenzutreten? Oder geht das gar nicht anders heutzutage?
Das musst du in erster Linie die fragen, die dagegen argumentieren. Denn ich meine, wir erleben es ja auch in einer seit mehreren Jahren sehr angenehmen Zusammenarbeit, dass es einfach eine ganz angenehme, harmonische Kooperation ist. Als Medienvertreter empfinde ich das als sehr angenehm. Du kommst irgendwo hin, du bist willkommen. Wir erleben das übrigens mit Fans im direkten oder indirekten Austausch auch total positiv. Es gibt immer Kritik, wenn man die sachlich diskutiert und bespricht. Vielleicht gibt es dann auch Lösungen, aber im Grunde genommen ist es ein für mich empfunden sehr harmonisches Gebilde.
Vor allen Dingen die dritte Liga ist ja da auch nicht homogen. Also Fans von Hansa Rostock zum Beispiel, die auch früher erste und zweite Liga gespielt haben. Ich glaube, dass bei denen wirklich noch Sachen gegen die Kollektivstrafe da ist, aus Bundesliga- und Zweitliga-Zeiten. Wenn jetzt jemand in Groß-Asbach oder sowas einen Banner hochhält, dann geht es, glaube ich, mehr darum, wir solidarisieren uns als Kurven auch mit den Kurven der ersten und zweiten Liga. Denn in der dritten Liga muss man ja ganz ehrlich sagen, Richtung Kommerzialisierung. Also ich finde, das ist alles noch sehr bodenständig. Das ist Fußball, der richtig Spaß macht. Also da kannst du jetzt, glaube ich, nicht den DFB kritisieren für Verhältnisse in der dritten Liga, wenn wir vielleicht von dem Montagsspiel jetzt mal absehen. Aber da ging es, glaube ich, jetzt am Wochenende vor allen Dingen auch Flagge zu zeigen mit den Fangruppierungen aus Liga 1 und 2.
Genau, in der dritten Liga geht es, glaube ich, primär um die Montagsspiele. Das ist ja das große Problem bei den Fans. Da steht natürlich immer ein Zwiespalt zwischen Verein und Fan, weil die Vereine wollen so viel Geld wie möglich generieren vom TV-Partner. Der TV-Partner sagt, ja gut, dann brauchen wir Anschlusszeiten, wo wir Exklusivrecht haben montagsabends. Und dann kommt das zum Krach einfach zwischen diesen drei Parteien. Man muss halt wissen, was man will. Geld oder Stimmung oder beides. Man muss halt alles irgendwie kombinieren können.
Und Tobi, ich glaube, es kann auch nicht sein, dass Fangruppierungen immer einfach per se mal gegen alles sind. Also wir wollen mehr Geld reinholen. Ich glaube, viele gibt's, die würden immer noch Samstag 15.30 Uhr alle gleichzeitig spielen. Und man muss sich als Verein oft auch fragen, ob du nicht diesen Gruppierungen teilweise auch zu viel Raum einnimmst. Das heißt immer so, ja, die sind für die Stimmung verantwortlich. Teilweise Kartenkartelle, da kommen gar keine anderen mehr hin. Wer einfach mal nicht mitmacht, der wird direkt auch blöd angeguckt oder teilweise noch mehr. Also wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als wenn das alles nur Pfadfinder sind, die für den alten Fußball Plakate hochhalten und dabei vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also da gibt es natürlich auf der Seite der Fankurve, wenn ich jetzt eben die Verantwortlichen kritisiert habe, auch Leute, mit denen kannst du gar keinen Dialog führen. Das ist halt auch sehr schwierig.
Ja, und welche auch mit viel Macht in den Vereinsstrukturen, ne? Dass Vorstandsmitglieder nur ins Amt kommen, weil eben die Ultras hinter ihnen stehen.
Ganz genau.
Und das ist, glaube ich, generell ein ganz großes Problem.
Dann lass uns wieder sportlich werden. Den Aufstiegskampf haben wir schon, aber ich finde es nicht weniger spannend, wenn wir nach unten gucken in der dritten Liga. Und da tut sich gerade Viktoria Köln hervor mit zwei 1-0 Siegen hintereinander. Ingolstadt geschlagen. Pavel Dotschev hat gesagt, wir haben schon so viel durchgemacht, uns wird in dieser Saison nichts mehr erschüttern. Was sagt ihr zur Wiederauferstehung? Also eine Wiederauferstehung ist halt auch ein bisschen übertrieben, aber ich meine, Viktoria Köln ist wieder da.
Doch, kann man schon sagen, eine Wiederauferstehung. Also wir haben die ja schon abgeschrieben im Winter. Wir haben ja gesagt, mit der Abwehr holt sie gar nichts im Endeffekt in der Liga. Da mussten sie stark reagieren auf den Transfermarkt, haben ordentlich eingekauft. Ich glaube, 5 Neuzugänge und alle 5 waren, glaube ich, auch schon, zumindest die Offensivkräfte, alle an einem Tor beteiligt. Leverenz geht natürlich durch die Decke. Jetzt haben sie endlich mal auch einen sicheren Torwart, der auch mal die Null halten kann. Also mich wundert es schon, dass Viktoria so stark jetzt zurückkommt.
Ich erinnere mich an das letzte Spiel vor Weihnachten, Heimspiel gegen Hansa Rostock, komplett vor die Wand gefahren, alles lag am Boden und da hat sich Franz Wunderlich in einer Form dahingestellt und dem Dotschev den Rücken gestärkt, aber wirklich so, dass man gesagt hat, also so wie der sich rauslehnt, der kann den nicht rauswerfen. Alle, also oder viele gingen davon aus, dass er jetzt eigentlich auch diese Registerkarte ziehen muss und wird. Und er ist stabil geblieben und ich finde das bewundernswert, weil es wirklich nicht alltäglich ist. Und wenn du dann so die Kurve zu kriegen scheinst, Leverenz ist natürlich eine Mega-Personalie, ne? Warum der bei seinen letzten Stationen nicht funktioniert hat, müsste man ergründen oder wissen oder vielleicht wusste man was. Das wäre dann ein Risiko gewesen. Davor in Kiel war er schon sehr gut und er bringt ja wirklich Potenzial auf den Platz und insofern die Gradlinigkeit des Vereines und die Art, wie sie sich jetzt verändert haben, gibt ihnen recht.
Ich finde es sehr interessant, wie Vereine dann im Winter auch reagieren. Ne? Also grundsätzlich würde ich, wenn ich jetzt Trainer oder Verantwortlicher wäre, im Abstiegskampf würde ich natürlich immer denken, habe ich Spieler, die Tore schießen können? Hat Viktoria Köln. ist kein großes Geheimnis, dass wenn du die schlechteste Abwehr hast, wirst du wahrscheinlich absteigen. Aber ich glaube, eine Abwehr zu stabilisieren, auch vielleicht mit Nachkäufen, ist leichter als die Kreativität zu kaufen. Guck dir Münster an im umgekehrten Fall. Die haben es andersrum gemacht. Die rühren hinten Beton an und hoffen, dass vorne einer durchrutscht. Aber da hat die Viktoria natürlich, wenn sie hinten einigermaßen stehen, so viel Qualität, dass ich glaube, dass sie von unten wegkommen. Ist natürlich keine Frage, dass das Spiel am Wochenende, Viktoria gegen Münster, also ich weiß gar nicht, wenn wir sagen 3, 6, 9, das ist wahrscheinlich ein 15-Punkte-Spiel oder sowas, ne?
Wobei sie haben ja den Vorteil, dass sie auf, an beiden Enden nachgebessert haben, ne?
Ja, klar.
Das, und wenn du diese wirtschaftlichen Möglichkeiten hast, dann ist das natürlich ein Pluspunkt.
Viktoria hat jetzt genauso viele Punkte wie Halle. Das war gefühlt schon mal der Fall in dieser Saison. Da waren aber irgendwie beide Teams 10 Plätze weiter oben in der Tabelle. Das heißt, Halle befindet sich weiter im freien Fall, trotz Trainerwechsel.
Halle hat ein Riesenproblem. Also ich finde, im Vergleich zu Münster und Viktoria, die wissen seit Wochen, und die wissen auch seit dem letzten Wochenende, wir sind im Abstiegskampf und die sind auch schon voll drin in diesem Abstiegskampf. Ich glaube, Halle hat es noch gar nicht so realisiert. Der große Nachteil bei Halle ist, normalerweise, wenn du so eine Negativserie hast, dann gibt's ja eine Länderspielpause oder einen anderen Wettbewerb, Landespokal, wo du einfach mal den Kopf ausschalten kannst auf einem anderen Parkett und dann sagst du, okay, Reset-Button drücken und dann gewinnen wir mal irgendein Pokalspiel. Aber das gibt's in der dritten Liga in der Rückrunde nicht. Wir haben jetzt demnächst eine englische Woche. Es geht Spiel für Spiel und die müssen jetzt einfach irgendwie rauskommen aus diesem Negativstrudel. Also ich sehe ziemlich schwarz für den HFC.
Und Trainereffekt ist natürlich schon übel, wenn du dann in Groß-Asbach beginnst und mal direkt auch wieder mit 0 Punkten nach Hause kommst.
Ja, das ist natürlich eh so. Also Ismail Atalan, als der damals in Lotte auf die Bühne trat mit diesen Pokalerfolgen, mit dem Aufstieg, da haben ja alle gedacht, das ist der neue Wundertrainer. In Bochum ist es ziemlich schief gegangen in der zweiten Liga. Dann ist er jetzt dann irgendwann wieder zurück nach Lotte, hat sich stabilisiert in der Regionalliga. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Atalan der Typ ist, wo du sagst, der kommt jetzt rein und rettet die direkt. Und wenn ich mich unten umgucke, gut, Zwickau hat jetzt auch in den letzten 6 Minuten eine Führung gegen Würzburg weggeworfen. Bei Zwickau hast du aber trotzdem immer das Gefühl, die wissen genau, und wenn es bis zum letzten Spieltag ist, was zu machen ist. Über Viktoria haben wir gesprochen. Chemnitz finde ich Wahnsinn, wie die nach den ganzen Turbulenzen agieren. Da muss man fast sagen, dass Halle im Moment fast der heißeste Tipp für einen Abstieg ist, weil das Problem, glaube ich, bei Halle ist, die haben immer von der mannschaftlichen Geschlossenheit gelebt. Bis letztes Jahr, bis Platz 4, bis zur Tabellenführung. Das ist keine Mannschaft voller überragender Einzelspieler. Und scheinbar kriegen sie diese Geschlossenheit ja überhaupt nicht hin, weil immer ein anderer patzt. Weil irgendwie wahrscheinlich auch am Anfang, oh, wir steigen wieder nicht auf. Dann hast du eine Enttäuschung, lässt mal 3, 4 Spiele ins Land. Und dann plötzlich denkst du, oh, es sind nur noch 6 Punkte. Jetzt sind es nur noch, wie viel sind es jetzt noch nach unten? Ich weiß auch gar nicht, ob die Mannschaft dem Ganzen jetzt nervlich gewachsen ist, wenn du so von oben runter rauchst. Also das ist echt eine ganz schwierige Situation.
Ein Punkt
auf Chemnitz und jetzt spielst du zu Hause gegen Ingolstadt.
Ja. Kai Eisele hat auch gesagt, der Trainer hat uns eigentlich einen super guten Plan mit auf den Weg gegeben, nur wir haben es da nicht umsetzen können.
Aber das
ist auch ganz ehrlich. Naja, aber gut, aber das sagst du nicht, wenn du jetzt irgendwie den Trainer kacke findest.
Also ganz ehrlich, das finde ich übrigens auch richtig scheiße. Das sage ich jetzt mal ganz klar, das hat nichts mit Eisele zu tun. Da ist jemand wie Ziegner, der hat jahrelang gut gearbeitet und da kommt ein anderer Trainer, du verlierst in Groß-Asbach und dann, ey, wir haben aber einen super Plan mit in der Hand gehabt. Also ganz ehrlich, nach so einem Spiel sagst du besser mal gar nichts.
Ja, er hat ja nicht gesagt, dass Ziegner immer Scheißpläne hatte.
Ja, aber was ist denn das? Ich habe einen super Plan in Groß-Asbach gehabt und habe 0-1 verloren. Also hör mir bitte.
Nein, es ist ein Schuldeingeständnis. Es ist genauso,
wenn ich abends mit dir weggehe und würde sagen, boah, wir hatten aber echt einen guten Plan. Im Heißen sind wir hängen geblieben, aber der Plan war gut.
Aber wir hatten kein Geld dabei. Okay, also halten wir fest, Halle aktuell akut abstiegsgefährdet, aber da sind ja echt noch ein paar andere Mannschaften mit in der Verlosung. Ne? Von Platz 12 bis Platz 17
sind. Gibt es überhaupt eine Mannschaft Punkte im Moment in der Liga, die, also vielleicht mal von Jena und
Jena ist sicher durch.
Ja, Groß-Asbach auch wahrscheinlich, aber es gibt ja kein Mittelfeld in der Liga.
Doch, Uerdingen. Ne? Rostock, Bayern 2.
Ja, Uerdingen ist ja, glaube ich, auch nur 5 Punkte bis unten, oder?
Aber die sind zu stark, um abzusteigen.
Ja, ich befürchte, dass Yannick recht hat und wir Robert schon beibringen müssen, dass es das für Jena war, wo ich doch jetzt hin darf, sowas Gemeines.
Robert ist der Boss von Gottes grüne Wiese, von der Kneipe, wo wir hier sind, aber Robert ist heute nicht da, weil er wahrscheinlich sich das Elend nicht mehr anhören will.
Aber eins möchte ich sagen, weil wir gerade über den Abstiegskampf geredet haben. Ne? Also ich bin ja schon, auch letzte Woche, ich habe ja dann euch noch eine Sprachnachricht geschickt. Also ich kann das
nicht. Haben wir nicht gesendet.
Okay, kann sein. Okay, doch, aber ich kann das irgendwo nicht ganz verstehen, was da mit Gary Ehrmann passiert ist. Ich habe das gesagt, weil ich glaube, dass dieser Konflikt, der alternde Hero und die neue sportliche Leitung schon über vielleicht längere Zeit, das hätte man ganz anders lösen müssen im Vorfeld. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt, finde jetzt auch manchmal Boris Schommers, ich bin auch ein anderes Mal beim Interview mit der Analyse ganz anderer Meinung als er. Aber eins ist schon klar, Also Angst hat der nicht, das muss man auch mal sagen. Also sich das zu trauen und wie der dann auch jetzt in Mannheim, die Mannschaft hat eigentlich mutig gespielt, auch wie er dann den Pressevertretern gegenübertritt. Ich glaube, er würde gerne noch was zu dem Ganzen sagen. Lautern hat für mich echt stark gespielt am Samstag, aber ich bin jetzt mal gespannt. Für mich ist die Nagelprobe jetzt zu Hause Meppen, weil wenn du das Spiel wieder nicht gewinnst, ich meine, guck dir die Tabellensituation an, das sind 2 Punkte, die Unruhe wird dann hochkommen. Also ich habe echt... Ich habe ja nie einen Hehl draus gemacht. Ich mag den FCK sehr. Ich habe da echt ein bisschen Sorge, weil das muss jetzt auch unterfüttert werden mit Siegen. Es reicht auch kein Unentschieden mehr.
Ja, genau. Das ist das Problem.
Und Meppen ist da natürlich fast der fieseste Gegner, den du dir vorstellen kannst. Der ja schon Kraftnamen, das begleitet Meppen ja irgendwie, dass so ein bisschen geschmunzelt wird, auch Meppen kommt. Und wenn du dich gegen die schwer tust, ist es schon vom Image, obwohl sie ja schon ernster genommen werden in der Liga, schwierig. Und für mich ist Meppen ja mittlerweile praktisch ein Aufstiegskandidat. Ja,
sind sie, wenn sind du auf die Tabelle guckst.
Also wenn es Meppen klug macht, dann stellen sie sich hinten rein, weil jeder weiß ja gegen den FCK, die haben Probleme, das Spiel zu machen, beziehungsweise gegen den tiefstehenden Gegner zu spielen. Und dann holen sie sich ein 0-0 auf dem Betzenberg und dann ist das schon okay.
Das Problem in Lautern ist natürlich auch dieser dermaßen beschissene Rasen. Also wenn du immer das Spiel machen musst und so eine Wiese da hast, das muss man ganz ehrlich mal sagen, das ist auch nicht einfach.
Und dass Meppen so gut steht, obwohl sie im Winter immer ihre Leistungsträger abgeben.
So, bevor ihr wieder gehässig werdet, würde ich das Finale langsam einläuten.
Was ist Handler? Österreicher, oder?
wir haben schön geschrieben die Woche. Und pass auf, Moment, das Beste kommt aber. Er hat da gesagt, na warte mal, ne? Meine Verlobte ist Österreicherin. Also vielleicht wird's ja noch. Vielleicht war ich ja nur mit meiner Zeit voraus.
Ach so.
Also wir haben kommuniziert diese
Woche. Simon Handler wird österreichischer Staatsbürger gewesen sein. Futur 3 aus Rodenkirchen vom Maternusplatz oder
wird
was?
Wird gewesen sein. Nein, meine. Wird sein. Futur 1.
Ich mache mir mal folgenden
vielleicht
Vorschlag.
Vielleicht sein. Konjunktiv.
Futur. Damit wir dieses elendige Gebettel im Podcast nicht mehr haben. Wollt ihr nicht mal nächsten Sonntagabend eine Show auf RTL austragen gegeneinander?
Ich bin Wendler. Nee. Du
kennst, ach doch, Laura moderiert.
Warum hast du nicht mitmoderiert eigentlich bei Pocher gegen Wendler, Thomas?
Ich wurde nicht gefragt.
Ach so. Du hast deine Expertise halt im Sport und nicht in der Showbranche.
Ich weiß es nicht.
Wagner kann jedes Parkett bespielen.
Die Show wurde doch sogar gestern beim Münster gegen Rostock gebacksellt, wie man bei uns sagt, von Strassi. Habe ich einmal kurz reingehört, oder?
Ja, war ganz witzig.
Ja.
Strassi war gut drauf. Er hat auch gesagt, dass der Unterschied zwischen uns beiden, bei Barkisch gibt es immer Handgel und bei Wagner gibt es immer Gleitgel.
Sag mal, was ist denn? Sag mal, jetzt muss ich aber wirklich, aber jetzt wird.
Ich fühle mich langsam sittlich gefährdet.
Jetzt muss ich aber mal
schöne
fragen.
Grüße an Strassi.
Wo kriegst denn du das Handgel noch her? Ist doch alles ausverkauft.
Ja, ich bin auf Sparflamme, wirklich. Ich hatte ja auch schon am Samstag keins dabei oder hab es dir nicht gegeben, weil es ist wirklich ganz dünn.
Oder verdünnst du es mit Gleitgel?
Es ist. Boah, Leute.
Also komm mal noch. Nicht? Wollen wir das Quiz machen?
Ich glaube ja.
Besser ist das, oder?
Ja.
Aktueller Zwischenstand beim großen Audiobeweis-Quiz.
Ach, du sagst doch nicht immer.
Thomas Wagner 5 Punkte, moi 5 Punkte, Markus Höhner 4 Punkte und Yannick Barkic hat 3 Punkte.
Wer ist dieser moi?
Heute wird es so sein, ich werde auf keinen Fall punkten, denn wir machen mal wieder den beliebten Modus. Ihr müsst drei um einen, ich fahre jetzt schon mal Spielernamen nennen.
Oh, okay.
Es gibt 10 Spieler, die in dieser Saison noch keine einzige Minute verpasst haben. 3 davon sind übrigens Feldspieler. Nennt bitte reihum einen, wer zuerst nicht mehr weiter weiß oder einen falschen Namen nennt, der scheidet aus. Wer zuletzt übrig bleibt, bekommt den Punkt. Jetzt müsst ihr noch ausknobeln, wer anfängt.
Ich habe meine Würfel-App
ja, wieder. Ja, die Würfel-App.
Sollen wir die Würfel-App wiederholen?
Mhm, gerne.
Wer fängt denn an mit der höchsten Zahl oder der mit der niedrigsten?
Ist die Würfel-App eigentlich kostenpflichtig oder kann man da In-App-Käufe machen?
Höchste oder niedrigste Zahl, wer fängt an?
Höchste Zahl fängt an.
Okay. Yannick, willst du würfeln?
Mach mal.
Der hat eine 2. Markus Höhner. hat eine 3 und meiner, ich habe eine 6 und würde damit anfangen.
Zufälle gibt's.
Okay.
Oh Gott.
Dann leg mal los, Thomas. Welcher Spieler hat denn
jede
noch keine Minute?
Ich hab überhaupt gar keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach nur mal...
Also nochmal der Hinweis, klar sind viele Torhüter dabei, aber auch 3 Feldspieler.
Aber du hast natürlich vollkommen recht, man muss jetzt erstmal sich die Torhüter anschauen und ich befürchte, dass ich schon beim ersten Mal dann einfach...
Warum darf der Moment mal, kannst du bitte
dein Handy weglegen? Nein, ich hab mir die Tabelle, die habt ihr doch alle da liegen.
Aber auch das ist ja Spicken, wenn du jetzt...
Ja. Was ist das da?
Das lag ja vorher da.
Okay, Tabelle lasse ich gelten.
Okay, ich sag jetzt einfach Zwickau, Brinkis.
Ja, korrekt.
Bin ich dran?
Mhm.
Jan-Hendrik Marx von Mannheim.
So. Ja, das stimmt.
Meinen Marx nimmst du dir. So was Gemeines. Lass mich überlegen. Komm, Ich verabschiede mich mit Leo Weinkauf vom MSV Duisburg.
Stimmt.
Dass ich mich verabschiede.
Nein, der hat auch bisher jede Minute gespielt. Ha! Boah. Thomas.
Boah, jetzt wird's mir aber ganz, ganz anders hier.
Oh, ich habe noch eine Idee für einen Feldspieler sogar.
Boah, Lecko. Nee, klappt nicht. Lecko, Fanny. Schulte Nihus.
Da ist doch Schulze Nihus.
Ja, Schulze. Das ist der Bruder.
Nein, das ist nicht korrekt.
Okay, dann bin ich raus.
Dann bist du raus. Ja. Janik?
Ich sag Buntic von Ingolstadt.
Ja.
Hab ich auch schon dran gedacht, scheiße.
Markus?
Ich glaube, dass Bakic einen Punkt macht heute.
Wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. Dann wäre ich zurück im Abstiegskampf, so wie Münster.
Richards von Bayern München. Schade. Nein. Christian Dorda wollte ich noch versuchen, aber der hat einmal gefehlt.
Schauerte, glaube ich, noch, ne?
Ich nenne sie euch.
Bakic. Punkt für Bakic.
Ja, genau. Erster Punkt für Janik. Herzlichen Glückwunsch. Die Spieler sind.
Das zarte Pflänzchen
Kühn.
Weg.
Kühn. Scheiße, Kühn.
Lennart Grill, Nico Kiewski, Markus Kolke, Brinkies, Schauerte, Weinkauf, Buntic, Marx, Königshofer und Jakub Jakubow.
Der alte Jakubow.
Ja, Janik holt auf.
Vier
da spürt man aber große Erleichterung.
Das heißt, war das wichtig?
Das war richtig.
Du warst doch immer gut im Rennen. Ich war doch im Niemandsland. Ich habe doch aufgeholt von 0 auf 4, 3. 4. Ich war bei 0.
So spannend wie die Liga.
Wahnsinn.
Nächste Woche werde ich dann übrigens die Frage mitbringen von dem CEO der dritten Liga. Ja,
das müssen wir noch
aufklären. Den wir nicht mehr so nennen dürfen. Janik, kannst du mal aus rechtlichen Gründen das kurz...
Ja, Jochen Breideband, den haben wir vor etlichen Wochen, ich glaube zwei sind es her, als CEO der dritten Liga bezeichnet. Es ist im Endeffekt der Pressesprecher des Verbandes der dritten Liga. So, das,
ja, so lieber Jochen, sorry, ich habe mich noch nicht zurückgemeldet auf deine WhatsApp. Werde ich die Tage tun. Das ist alles ein bisschen untergegangen, auch wie immer wegen des Karnevals. Und nächste Woche dann die Frage von Jochen.
Kommt ihr morgen auch alle nach Leverkusen oder schaut ihr es bei Sport1?
Wir schauen es im Stadion.
Wir wollen das, wir sind ja powered bei Sport1, kurz mal nochmal hinterlegen. Morgen DFB-Pokal, Mittwoch 17.30 Uhr beginnt die Sendung, 18.30 Uhr live bei Sport1 im Free-TV, Leverkusen gegen Union Berlin mit Stefan Effenberg. Vielleicht können wir sogar mal ein Sätzchen über Uerdingen reden. Also live, ihr geht ins Stadion, ne?
Wir machen kleine Klassenfahrt, ja.
Ich bin leider nicht da.
Fährst du nach Saarbrücken?
Nee, heute Abend Schalke.
Ah, okay. Aber wichtig, Saarbrücken, die Daumen drücken, ne? Vielleicht, die haben ja heute Abend Spiel gegen Düsseldorf und ja. Vielleicht sehen wir sie ja nächstes Jahr in der dritten Liga.
Auf jeden Fall.
Was machst du auf Schalke? Plakate hochhalten?
Nö, ich guck's mir einfach mal an. Ich habe Karten, gute, mit Handgel und...
Mit Handgel und Schnitzel.
Genau.
Ansonsten noch Ausblick auf die nächste Woche, auf den Spieltag. Veggie, wir sind Freitag in Duisburg.
Ja.
Gegen Magdeburg.
Boah, das ist auch heiß, ne?
Das Trainerduell, Lieberknecht gegen Wollitz, die Vulkane an der Linie.
Und Samstag bin ich auf dem Betze.
Und jetzt hat Pele genau dieses Impulsspiel, was er brauchte, dass er eine Emotionalität reinbringt, dass er da einen richtig weghaut. Und jetzt kommt er so nach Duisburg, sehr heiß.
Aber trotzdem das spannendste Spiel für mich am Wochenende, Viktoria Köln gegen Münster.
Ist da jemand von euch?
Nee.
Nee, ist ja
spannend. Der Pfau?
Der Pfau ist auch, doch, der Pfau kommentiert.
Und ich darf nach Kaiserslautern, da freue ich mich drauf. Kaiserslautern gegen Meppen, auch heiß.
Ja, habe ich doch gerade gesagt, sind wir doch zusammen.
Ah, habe ich nicht gehört. Ja, bei dir habe ich schon wieder Schalke und Gehl, habe ich schon wieder ab.
Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und wir die 200-Follower-Marke bei Instagram geknackt haben, wir sind aktuell bei 196, dann können wir eigentlich mal deine Flasche Dorfclub-Wein aufmachen, solange sie noch in der dritten Liga sind.
Janik, ist das okay, wenn ich die hier in der Gruppe mit euch öffne?
Gut gekühlt, Gläser haben sie, glaube ich, genug hier in der Kneipe noch.
Ja, könnten wir machen.
Frühshoppen.
Schön. Oder der 200. Follower bekommt die Flasche zugeschickt, als kleiner Anreiz.
Trinke ich lieber selber.
Also, dann verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Gute Nacht.